Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Herzlich willkommen bei Zur Frage der Nation, dem Profil Politik Podcast. Am Sonntag wählt Österreich einen neuen Nationalrat und in diesem könnten künftig nicht nur mehr Parteien als bisher vertreten sein, auch die FPÖ könnte erstmals die stimmenstärkste Kraft werden. Die vergangenen Tage haben den Wahlkampf aber ordentlich durcheinander gewürfelt, nicht zuletzt auch aufgrund des folgenschweren Hochwassers in Niederösterreich. Über die Überraschungen auf den letzten Metern und welche Auswirkungen diese auf die Wahl am Sonntag haben, wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Julian Kern und in unserem Podcast-Studio begrüße ich Iris Bonner wieder. Hallo Iris.
Hallo Julian.
Und Clemens Neuhold. Hallo Clemens.
Hallo.
Clemens, Iris, welche Entwicklungen beobachtet ihr denn auf den letzten Metern dieses Wahlkampfs?
Also was wirklich überraschend ist oder auffallend im Vergleich zu den vergangenen Nationalratswahlen ist, dass es dieses eine prägende Thema nicht gab. Wenn wir zurückblicken, zum Beispiel in das Jahr 2017, da hat Sebastian Kurz ja gerade die ÖVP übernommen, Christian Kern war noch Bundeskanzler und da wurde sehr lange und lautstark über die Themen Asyl und Migration gesprochen. 2019 hingegen war natürlich Ibiza ein sehr, sehr großes Thema, aber gleichzeitig auch der Klima- und Umweltschutz, Fridays for Future, haben eine sehr große Rolle gespielt und dieses eine absolut prägende Thema gibt es eben in diesem Wahlkampf nicht, was nicht unbedingt etwas Schlechtes sein muss, denn so bleibt ja eigentlich auch den Parteien selbst viel Spielraum, um Themen zu setzen, oder Clemens?
Ja, absolut, kann man unterstreichen. Und wir stellen uns vor, dass das Hochwasser, das jetzt natürlich den Wahlkampf auf den letzten Metern auch stark prägt, eben in einem Themenumfeld wie 2019 gekommen wäre. Also damals, haben wir es rausgesucht, da war das Thema Umwelt- und Klimaschutz mit 26% das mit Abstand dominanteste Thema. Und das würde natürlich noch einmal Hochwasser geben, auch für diese Themenlage, und es wird ganz anders ausschauen. Aber Umwelt, Klimawandel hat eigentlich sehr wenig Rolle gespielt im Wahlkampf bis zum Hochwasser. Und durch das Hochwasser selbst ist auch nicht so ganz eindeutig, dass das große Übermeta-Thema Klimawandel die Entscheidung der Leute, Wählerinnen und Wähler prägt, sondern da geht es auch stark um das Krisenmanagement an sich. Aber das ist natürlich, weil du gesagt hast, die Überraschungen auf den letzten Metern, natürlich das Hochwasser, das hat natürlich schon einiges verändert. Man sieht es an den letzten TV-Duellen, die es gab, also den Zweier-Duellen, zum Beispiel Hardcore-Kickl-Babler, also das absolute eigentlich Hassduell. Aber in den ersten mehreren Blöcken schon geprägt von eher einem gemeinsamen Nachdenken, was die besseren Lösungen wären, gar nicht so viel Streit. Und auch gestern in der Elefantenrunde Krone TV Puls 4 war das Thema schon auch sehr, sehr präsent. Also das ist schon die Verschiebung, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist immer die große Frage bei so Wahlkämpfen, was kommt noch daher als Thema? Was funkt da noch rein? Weil wir wollen natürlich immer uns vorbereiten und bestmöglich auf der Welle surfen, um das gut zu beschreiben. Aber ja, in diesem Wahljahr 2024 ist es das Hochwasser.
Wobei das Hochwasser ja einerseits sehr viele Risiken, aber auch Chancen bringt jetzt für die wahlwerbenden Parteien. Da kann man ja auch wieder in die Vergangenheit zurückblicken. Es gibt ja einerseits diesen Effekt, dass Regierende in Krisensituationen sehr viel Zuspruch bekommen, weil sie eben in dieser Rolle der Krisenmanager sich befinden. Das sieht man einerseits bei Karl Nehammer, der versucht das natürlich auch, sich genau so jetzt zu inszenieren im Wahlkampf. Er sitzt in den Krisengremien, er tritt auf, er besucht Niederösterreich. Andreas Babler ist in Dreiskirchen als Bürgermeister natürlich auch der Krisenmanager. Und dann hat man auf der anderen Seite natürlich vor allem die OppositionspolitikerInnen, denen diese Rolle jetzt nicht so bleibt, mit der Ausnahme eben von Andreas Babler. Und in der Vergangenheit war das eben so, dass man sehr wohl auch aus so einer Krise profitieren konnte, aber man kann natürlich auch Fehler machen. Armin Laschet hat 2021 zum Beispiel bei einem Besuch in einem Krisengebiet sehr laut gelacht und hat dann eben in Deutschland sehr wohl dann, das hatte negative Auswirkungen für ihn im deutschen Wahlkampf. Und eben Gerhard Schröder, um jetzt nochmal nach Deutschland zu blicken, hat bei der Hochwasserkatastrophe 2002 sehr gut reagiert und konnte dann wiederum das Wahlergebnis drehen.
Diese Dynamiken sorgen mittlerweile auch dafür, dass über neue, aber vor allem auch über alte Koalitionsmöglichkeiten spekuliert wird. Wie steht es denn um die Große Koalition?
Die Große Koalition ist zurück. Die Menschen sind Feuer und Flamme dafür. Ich übertreibe. Aber bis vor wenigen Jahren war eine Große Koalition, die nicht mehr so groß ist, aus SPÖ und ÖVP. Ich erinnere zwei Parteien, die die Nachkriegszeit, die Zweite Republik wesentlich geprägt haben, meistens in einer Koalition waren. Die Sozialpartnerschaft, das Hanhängsel, haben eigentlich wesentlich das Land aufgeteilt und das Fortgehen bestimmt. Die war dann so ziemlich, ich habe mir es rausgesucht, 2019, die mit 10% der Menschen, die sie absolut bevorzugen, also die das Schlusslicht in den bevorzugten Koalitionsvarianten, also ÖVP und SPÖ. Und jetzt, nach mehreren Perioden nicht große Koalition, mit doch auch Streit und Hader und Zerwürfnissen und Ibiza und Co., feiert das jetzt wieder eine Renaissance. Und die Menschen zieht es wieder zu dieser Großen Koalition. Da sieht man auch, wie schnelllebig Politik ist. Also viele haben schon vergessen, dass das für sie eben eine Horrorvorstellung war, dass das wieder kommt, sondern sehen das teilweise auch als frisch an. Und um nicht zu vergessen, es drängen auch sehr viele namhafte Politiker und Politikerinnen auf diese Wiederauflage einer Großen Koalition, wobei man sagen muss, Große Koalition plus eins ist natürlich realistischer, also dass es sich gar nicht ausgeht, ÖVP und SPÖ, sondern dass sie einen Dritten, eine Dritte brauchen. Aber da drängen schon einige darauf, zum Beispiel Wiens Bürgermeister Michael Ludwig im aktuellen Profil-Interview nachzulesen. Der nennt das Koalition der Vernunft. Da schwingt ein bisschen dieses Wiederaufbauen mit. Wir sind in Krisen, da braucht es den Zusammenhalt. Er erwähnt auch dezidiert die Sozialpartnerschaft. Aber auch andere Landeshauptleute haben sich schon seit Monaten wieder dafür ausgesprochen. Was aber andererseits sehr spannend ist, dass wieder Koalitionsvarianten jetzt ins Spiel kommen, zumindest erwähnt werden, die wir uns nicht getraut hätten, in nur eine Analyse nur reinzuschreiben, weil es völlig unrealistisch schien. Das ist zum einen, dass sich ÖVP und SPÖ ohne Partner ausgeht. Das wäre dann der Fall, wenn die Bierpartei zum Beispiel oder die KPÖ nicht reinkommen und diese Mandate sich die halt billiger werden. Also das verteilt sich dann auf den Rest und dann kann man schon bei 45-46% gemeinsamer Mehrheit in eine Koalition sehen. Also das Undenkbare eigentlich, die zwei Parteien wieder quasi wie immer gemeinsam in einer Regierung und dann vermeintlich noch absurdere Vorstellung, ÖVP, Neos, Grüne. Also die ÖVP mit zwei kleinen Parteien, du hast das Dirndl genannt, ich glaube dieser Ausdruck ist einmal gefallen oder den haben wir auch schon wieder fast vergessen. Also eine Dirndl-Koalition, das wäre dann, wenn das Hochwasser so viel Hochwasser für die ÖVP auch bringt, also sie so stark macht, dass es dann sich doch auch mit den auch erstarkten Grünen, durch Klimawandel-Diskussionen erstarkten Grünen und auch stabilen Neos, sich ausginge. Also auch das für mich zwei Überraschungen, dass wir über solche Varianten jetzt doch noch halb ernsthaft oder ganz ernst diskutieren.
Und man darf nicht vergessen, Herbert Kickl hat zwar sehr viele Fans, sehr viel Zuspruch, aber es gibt natürlich mindestens genauso viele Menschen, die ihn absolut gar nicht in einer Regierung haben möchten. Das heißt, die FPÖ-WählerInnen, die eingefleischt sind, die sicher sind, dass sie den Freiheitlichen ihre Stimme geben wollen, die sind natürlich sehr stark dafür, dass Herbert Kickl und die FPÖ in einer wie auch immer gearteten Koalition sitzen werden. Aber in unserer Profilumfrage haben Koalitionen mit der FPÖ, sei es mit SPÖ oder mit der ÖVP, auch die höchste Ablehnung.
Iris, du hast dich in den vergangenen Monaten sehr intensiv mit Dominik Vlasny und der Bierpartei beschäftigt. Wie beurteilst du denn seinen Auftritt in den vergangenen Tagen und Wochen?
Bei Dominik Vlasny war es tatsächlich sehr auffällig, dass er sich sehr lange sehr zurückgehalten hat mit öffentlichen Auftritten, Medienterminen, was auch immer. Und in den letzten Tagen hat er zwar schon noch die ein oder andere Diskussionsrunde geschwänzt, aber er war dann doch immer wieder zu hören. Und da merkt man schon, dass dieser Vorwurf, der immer mitgeschwungen ist, auch tatsächlich Realität geworden ist. Dass man merkt, dass ihm die Tiefe bei sehr, sehr vielen Themen fehlt. Wenn nachgefragt wird, was er denn konkret fordert, dann sagt er, gibt er immer diese großen Lösungen vor, wie man muss das Gesundheitssystem ändern und verbessern, man muss Politik entpolitisieren, aber sobald die Nachfrage kommt, was bedeutet das ganz, ganz genau und wie will man das eigentlich realpolitisch umsetzen, fehlen ihm diese Lösungen im Detail. Und das ist eben genau etwas, was Beobachter und Beobachterinnen gemeint haben, dass ihm auf den letzten Metern noch schaden könnte. Und es könnte natürlich sein, dass gerade Menschen, die sich in den vergangenen Wochen und Monaten vorstellen konnten, Dominik Vlasny zu wählen, auf den letzten Metern dann doch entscheiden, okay, vielleicht ist ihnen das zu risky, vielleicht geben sie denn doch lieber einer Partei ihre Stimme, die mit Sicherheit in den Nationalrat einziehen wird.
Wie viele Meter kann denn eine Partei jetzt im Endspurt überhaupt noch machen?
Die Zahl der komplett Unentschlossenen ist sehr klein. Das ist bei knapp 10% liegt die. Spannender sind jene, die sich auch vorstellen könnten, die noch zwischen Parteien schwanken, also die noch nicht ganz überzeugt sind von ihrer Partei, ob sie ihre Partei sozusagen wählen oder ob sie doch noch ausweichen, also wo TV-Duelle und Elefantenrunden dann doch noch eine Rolle spielen können.
Sprechen wir noch ganz kurz über ein Thema, das den Wahlkampf vor allem am Anfang sehr geprägt hat, das Thema Asyl und Migration. Welche Rolle wird denn das in den kommenden Tagen bis zur Wahl noch spielen?
Naja, hintergründig ist es ständig da. Also, wenn man das auch nochmal angeschaut, wir haben bei dieser Wahl, sagen 43%, dass das dominante Thema für sie ist, das Wahlentscheidende. Und wenn man dann noch die Themen Sicherheit und Kriminalitätsbekämpfung dazu zählt, und das ist Stichwort Terroranschläge, Messer, Bandenkriege, hängt das natürlich auch mit dem Migrationsthema irgendwo zusammen, dann ist man fast bei 60%. 2019 waren das ungefähr 20%. Ja, also da sieht man auch diese massive Verschiebung. So könnte man eigentlich sagen, wenn man ganz platt Politik analysiert, dann ist eine Verdreifachung des Themas erklärt, warum Herbert Kickl und die FPÖ ganz vorne liegen. So einfach könnte man es sich fast machen. Also da ist ein massiver Rückenwind. Was ich nur spannend finde, weil du gesagt hast, es gab nicht dieses eine dominante Thema. Und ich finde, dass das teilweise auch daran liegt, dass Herbert Kickl, glaube ich, die Strategie wählte. Das Thema habe ich sowieso, da muss ich jetzt nicht ständig drüber reden, weil ich ja dann mit harter Miene und scharfer Zunge dann drüber rede und dann wirklich so zu hart vielleicht für bürgerliche Wähler, die er ja braucht auf den letzten Metern, also ÖVP-Wähler, die dann ihn wählen. Und deswegen hat er schon viele auch überrascht, indem er so akzentuiert mit dem Wirtschaftsthema ins Thema reinging, obwohl das jetzt nur für ungefähr 15% ein sehr entscheidendes Thema ist. Aber damit hat er auch sich ein bisschen geöffnet Richtung Mitte, Richtung Unternehmer. Er hat verbindlicher gewirkt dadurch noch, hat Kanzler-like gewirkt. Also da ist ihm sicher was gelungen. Und das hat dann das eigentliche Thema Asyl, Migration ein weniger aufkommen lassen, als man es gedacht hatte. Also wie auch siehe auch selbst dieses Hassduell, nenne ich es einmal, Babler-Kickl, war am Anfang geprägt vom Hochwasser, dann ging es auch um Wirtschaft, ganz konkret auch, was ich auch interessant fand, dass sie da die zwei matchen. Und es ging dann natürlich auch hart zur Sache bei Asyl und Migration, aber da hätte ich mal wirklich erwartet, dass das viel, viel dominanter ist. Und was wird ab den letzten Metern noch sein? Also, wenn ein Terroranschlag ist, braucht man nicht drüber reden, was dann los ist. Wenn andererseits vielleicht Nehammer, ÖVP-Bundeskanzler Nehammer noch einen Abschiebeflieger nach Afghanistan zustande bringt, wie es die Deutschen gemacht haben, unter dem Jubel von rechten Wählern, dann ist natürlich auch das Thema wieder da. Aber sonst, wenn das nicht passiert, dann wird es eben spannend sein, inwieweit dieser Rückenwind von Anfang an für Kickl ihn dann als Nummer 1 über die Ziellinie trägt.
Und Clemens, du hast gesagt, Kickl hat sich versucht, Richtung Mitte zu öffnen. Ich würde sagen, er hat sich vor allem auch versucht, Richtung ÖVP zu öffnen, weil er der ÖVP natürlich auch so ein bisschen die Tür aufmachen will Richtung Koalition, um genau bei diesem Thema, wo die ÖVP vielleicht mit der SPÖ weniger gemein hat, ist natürlich der ÖVP besonders schwierig zu machen.
Genau, da tut sich nämlich eine Front auf, die wirtschaftsfreundlichen Parteien, ÖVP, FPÖ, Neos in dem Fall auch, und der Marxist Babler, ich zitiere jetzt eben viele ÖVP-Funktionäre, die das wirklich gezielt immer spielen und ihm zum, wirklich zum Linksaußen abstempeln. Und das wird natürlich noch nach der Wahl eine Rolle spielen. Also wenn die ÖVP insgeheim eh unbedingt mit der FPÖ will, was nicht auszuschließen ist, weil sie viele in vielen Themen sich decken, wird die Absprungsrampe wird eben das sein, dass man sagt, Babler ist zu links. Also das bin ich sehr gespannt, wie das dann laufen wird. Und der Babler hat ja eben das auch beim Duell herausgearbeitet, dass Kickl sich da quasi neu erfunden hat, weil er war eher, galt eher als ein linker Rechter, der sehr auf Pensionen und Arbeitnehmer und Lohnerhöhungen und jetzt auf einmal eher wie die klassische FPÖ früher, eher wirtschaftsliberal und so weiter, auftritt, unter dem Jubel der Industriellen Vereinigung auch zum Teil. Also das ist schon für die Zeit danach auch sehr interessant.
Wie geht es denn in der Zeit danach konkret weiter? Werden das Wochen des Stillstands?
Das hängt jetzt natürlich sehr stark vom Wahlergebnis ab. Es könnte natürlich sein, dass man in den Tagen nach der Wahl über einen neuen Parteichef spricht, wenn denn eine Partei eben keinen Sieg einfahren kann. Aber prinzipiell ist es in der Praxis üblich, dass der Bundespräsident dem Parteivorsitzenden der stimmenstärksten Partei einen Regierungsbildungsauftrag erteilt. Ich sage jetzt bewusst, in der Praxis ist es üblich, weil da steht jetzt nirgends schriftlich, schriftlich ist es nirgends so festgehalten. Deswegen wird das sehr stark davon abhängen, wer Platz 1 bekommt. Alexander Van der Bellen hat sich ja schon offen gelassen, ob er das denn machen wird, sollte Herbert Kickl Platz 1 bekommen. Aber prinzipiell geht es dann darum, Sondierungsgespräche abzuhalten, die dann irgendwann in einer Regierungsverhandlung münzen. Und das könnte sich natürlich ziehen. Zur Erinnerung, bei der vergangenen Wahl haben wir ja Anfang Jänner dann die neue Regierung angelobt.
Ja, und bleibt abzuwarten, wie lange es dieses Mal dauert, bis eine neue Regierung angelobt ist. Um die Wahl am Sonntag und die Zeit danach geht es auch in unserem nächsten Heft, das nicht wie gewohnt am Samstag, sondern bereits am Freitag erscheinen wird. Für heute dürfen wir uns verabschieden. Danke Iris, danke Clemens für euer Kommen. Wir melden uns dann wieder bei Ihnen, wenn die Wahl geschlagen ist.
Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützer. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print. Unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.